Spurgeon sagte, neben dem Heiligen Geist brauchen wir Sauerstoff. Ich hoffe, wir haben genug. Der Heilige Geist ist uns verheißen. Er ist gegenwärtig dort, wo wir in dem Namen Jesus Christus uns versammeln. Und darum ist es gut, dass wir uns dessen auch bewusst werden. Wir machen diesen Gottesdienst, weil wir wissen, es gibt einen lebendigen Gott, dem wir vertrauen dürfen und der auch all diese Dinge, die wir heute tun, wenn auch groß improvisiert, eigentlich in uns möglich gemacht hat. Er hat uns wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Und ich möchte, bevor ich predige, einfach nochmal ein Gebet sprechen. Wir stehen dazu auf. Vater, ich danke dir jetzt für die Kraft des Heiligen Geistes, die dein Wort jetzt lebendig macht. Ich danke dir, dass du uns hier zusammenführst, weil wir begeistert, berührt sind von dir und wissen, du gibst Leben die Fülle. Und du bist nicht sparsam in dem, was du tust, sondern du bist in Fülle hier unter uns. Und ich danke dir für diesen gefüllten Raum. Ich danke dir, dass das prophetisch ist, einfach auch über dem Harz auszusprechen, dass du die Häuser Gottes füllst mit Menschen, die hungrig und durstig sind, weil du selbst gegenwärtig bist und deinen Hunger schürst, auch in der Bevölkerung hier. Ich danke dir, dass du uns speist jetzt durch dein Wort, nährst auch besonders die Täuflinge. Vater, ich danke dir für diesen Gehorsamsschritt, den sie gehen, und du segnest ihn, denn du hast ihn geboten und du hast deine Verheißung draufgelegt. Und ich danke dir, dass diese Verheißung in Erfüllung geht, weil du sie gibst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ihr Lieben, ich will direkt in das Thema einsteigen, das mir auf dem Herzen brennt, ein Thema, das jetzt nicht das Thema Taufe ist. Die Täuflinge sind instruiert in das Thema Taufe. Warum taufen wir in dieser Weise? Warum taufen wir nach dem Wort Gottes? Ich möchte ein Thema wählen, das uns darüber hinaus nimmt und das uns auch alle berührt. Ich möchte es mal bezeichnen, die Gegenwart unseres Herrn. Ich frage mich immer wieder, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir tun, und irgendeinem Karnickelzuchtverein oder Schützenverein oder sonstigen Vereinen, die es hier auf dieser Welt gibt. Und manchmal sieht es so aus, es gibt gar keinen Unterschied, weil auch wir müssen organisieren, auch wir müssen Dinge gebacken kriegen, auch wir brauchen Geld, auch wir haben Probleme untereinander, Stress und wie auch immer. Was ist also der Unterschied? Und ich stelle fest, der Unterschied zwischen dem, was man als Mensch organisieren kann und was Gott geboten ist, ist das, dass das, was Gott geboten ist, ist auch versehen mit seiner Gegenwart. Ein Geschmack Gottes oder ein Duft Gottes, der sich legt auf die Bereiche, wo wir im Gehorsam mit ihm verbunden sind. Und ihr Lieben, da liegt ein gewaltiger Unterschied darunter. Denn wenn er nicht da ist, warum sind wir dann hier noch zusammen? Was macht es so einen Sinn, eine Taufe zu machen? Bei, ich weiß nicht, 14, 15 Grad jetzt draußen. Das Wasser soll wärmer sein, ihr lieben Täuflinge. Ich habe gehört, es ist 17 Grad. Also von dem her, bleibt besser im Wasser. Oder einem Gottesdienst oder Lobpreis. Ich liebe Lobpreis, wenn er so richtig eskaliert in der Gegenwart Gottes. Und es brennt in der Bude. Liebe ich. Finde ich hervorragend. Aber wenn Gott nicht da ist, dann lasst uns die Koffer packen und lasst uns den ganzen Kram einstampfen. Ist es so? Gibt es hier ein paar Charismatiker? Halleluja! 1. Mose 32, Vers 31. Dort finden wir etwas über die Gegenwart Gottes. Dort heißt es, und Jakob gab dem Ort den Namen Pneel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Pneel ist der hebräische Ausdruck für Angesicht Gottes. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich finde das so gewaltig. Wenn man das Alte wie auch das Neue Testament durchgeht und durchscannt, dann ist es eigentlich das, was der Tenor ausmacht des Alten und Neuen Testaments, dass immer wieder Gott vom Himmel runterkam und die Atmosphäre verändert hat durch seine Gegenwart. Und das war der Unterschied, dass er kam und er brach durch und begegnete Menschen, so dass sie sagen konnten, Mensch, ich habe Gott geschaut. Und wie das dann so aussah, war unterschiedlich. Jetzt wissen wir selbst, Gegenwart Gottes, wie kriegt man sie mit? Es hat so ein bisschen was mit Atmosphäre zu tun. Atmosphäre kennen wir. Wir kennen eine Atmosphäre der Bedrückung. Wir kennen eine fröhliche Atmosphäre. Zum Beispiel jetzt, als Deutschland verloren hat, war die Atmosphäre dort in dem ganzen Fußballarenal etwas gedrückt. Naja, für einige, sag ich mal. Ne? Die Italiener freuten sich mächtig und waren begeistert. Aber für uns Deutsche war es ein bisschen schwer. So, Atmosphäre können wir spüren, können wir abfühlen. Auch jetzt, wenn wir hier zusammen sind, spüren wir eine Atmosphäre, die uns hier miteinander auch ausmacht. Vielleicht bist du hier gekommen, ein bisschen bedrückt von dem Wetter. Vielleicht bist du auch hier reingekommen und spürst, hier ist irgendwie etwas anderes, viele fröhliche Gesichter. Hier merkt man, Atmosphäre hat auch was mit mir zu tun. Sprich, wenn ich lächle, kommt oft ein Lächeln zurück. Wenn ich so... Ja, dann kommt das vielleicht auch ein bisschen zurück. Ich glaube, dieses Thema Atmosphäre haben wir als Christen oft etwas zu wenig beachtet. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir in unserer Kultur geprägt sind von sichtbaren Dingen. Das, was du tust, zählt. Und nicht das, was du fühlst oder handelst, zählt. Sprich zum Beispiel jetzt so ein Gottesdienstraum, der gefüllt ist mit vielen Leuten, das hat schon was. So, ne? Man hat dann gleich das Gefühl, man ist nicht so ein einzelner Christ auf weiter Flur, keiner da und irgendwie Frust auf allen Ebenen, sondern man hat das Gefühl, hey, da gibt es viele, die an Jesus Christus glauben. Wie das zustande kommt, ist durch das, was wir sehen. Auch eine Taufhandlung sehen wir. Als Christen wissen wir, es gibt Dinge, die wir tun sollen. Zum Beispiel Bibel lesen. Nimm deine Bibel zur Hand und fang an zu lesen. Das ist ein sichtbarer Akt, den du tun kannst. Und manch einer macht jeden Morgen oder Abend stille Zeit. Ich hoffe, sie ist nicht so still, sondern sie ist voll der Gegenwart Gottes. Ein sichtbarer Akt, den wir tun können. Zum Gottesdienst gehen, auch das ist ein sichtbarer Akt. Oder zum Jugendkreis gehen. Oder sich mal outen als Christ. Sind alles Dinge, die wir sichtbar tun können. Dein Kleidungsstil. Ein Gebet, das du sprichst. Das Problem ist nur, wenn dieses Sichtbare das Einzige ist, was du in deinem Christsein hast, dann wird es irgendwann trocken und müde. Du kannst morgens deine Bibel zur Hand nehmen, du schlägst sie auf, tust das im Gehorsam, liest vielleicht den Abschnitt, den du dir vorgenommen hast, schlägst sie wieder zu und das war's. Nichts passiert in dir, nichts passiert in deiner Umgebung. Warum? Ich möchte mit uns ein paar Stellen angucken über die Gegenwart Gottes. Stellen, die uns hineinnehmen, und ich bezeichne sie mal als etwas, was man mit dem Regenschirm vergleichen kann, den wir jetzt alle gut benötigen. Der Regenschirm, unter dem wir uns spannen, unter dem ganz viele sichtbare Dinge passieren, aber der Regenschirm ist manchmal durchaus nötig, wenn denn so wie jetzt vom Himmel immer wieder was runterkommt, wo man so denkt, möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Sicher, wir sind nicht aus Zucker, heißt es so schön. Also wir lösen uns da auch nicht auf. Aber doch ist es schön, wenn wir einigermaßen trockenen Fußes auch durch die Lande gehen können. Hierfür ist der Regenschirm gut. Und ich glaube, für uns Christen gibt es auch einen Regenschirm, unter den wir uns stellen können und worunter wir allerlei gute und wichtige Dinge tun können. Und wir werden jetzt mit den Bibelstellen so ein bisschen gucken, was so ein Regenschirm war das denn? unter dem die Leute sich gefunden haben. Wir schlagen mal auf 1. Mose 28, Verse 16 bis 17. Es geht um Jakob und die Pforte des Himmels. Das ist ja auch interessant, wie die Bibel auch dieser Eintritt in die unsichtbare Dimension oder ins fünfte Element oder in die vierte Dimension bezeichnet, Pforte des Himmels. Und hier lesen wir ab Vers 10, lese ich dann schon, und dann später 16, 17 und 18. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war dort untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jene Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Dann erwachte Jakob und dann geht's weiter mit Vers 16 und er sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Ihr Lieben, eine Stelle, die uns in ein ganz alltägliches Szenario mit hineinnimmt. Das ist ja nichts Unbekanntes gewesen. Da war jemand unterwegs, damals zu Fuß, nicht mit seinem Cadillac oder was auch immer so man heute so fährt, sondern ganz einfach mit seinen Mountainbikes per Fuß, ne, ist er unterwegs gewesen. Dann ging die Sonne unter, er legte sich hin. Damals nicht so komfortabel wie heute, erinnert an Pfadfinderzeiten, Roll Ranger kennt das vielleicht auch. Er nahm sich einen Stein als Kopfkissen, da legte er seinen Kopf hin und dann begann er zu schlafen. Ist schon erstaunlich, dass man so schlafen kann, Klammer auf, Klammer zu, Ranger können das. Und dann passiert etwas, was er sicherlich nicht so auf dem Schirm hatte, er träumte. Und realisierte im Traum, hier ist etwas anders, eine Atmosphäre, die er traumatisch, sag ich mal, fast wahrgenommen hat. Gott war da. Gott war da. Und der Himmel war offen, beziehungsweise eine Leiter ging nach oben, so sah er es im Traum, die er besteigen konnte und die Engel Gottes gingen hoch und runter. Und beim Aufwachen wurde ihm das eigentlich erst bewusst, Gott war da. Und ich bin sicher, es heißt ja dann, er fürchtete sich und sagte, furchtbar ist diese Stätte. Jetzt muss man wissen, Furcht ist nicht gleichzusetzen mit Angst, sondern das hebräische Wort, was dort steht, ist eher mit Ehrfurcht zu übersetzen. Also sprich, er wurde gewahr, dieser Ort ist ein besonderer Ort, ein heiliger Ort, Gott ist da. Und faszinierend, es war für ihn etwas Besonderes, dass Gott da war und er entdeckte das neu. Finden eine ähnliche Stelle von Jakob dann in 1. Mose 32, 23 bis 33. Hier finden wir wieder so eine Begegnung mit Gott. Diesmal kämpft Jakob mit einem Engel. Eine Gottesbegegnung, wie man sie sich vielleicht nicht so vorstellt. Gott steht vor dir, beziehungsweise in Form eines Engels. Man sagt ja, viele Theologen sagen, das ist Jesus gewesen, der Engel des Herrn, der sich hier dargestellt hat. Und er hat eine richtige Auseinandersetzung mit diesem Gott und hält an der Sache fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wisst ihr, Gottesbegegnungen der besonderen Art, die stattfinden und die sich wie eine rote Linie durch die Bibel durchziehen. Und sie machen den Unterschied. Der Unterschied ist nicht, dass die Menschen besser sind als du oder als ich. Sie waren Ehebrecher, Mörder, Deprimierte, Frustrierte, Initiativlose, Laberköppe, die viel geredet haben, außen hui und innen fui, Angsthasen, Jakob, der Fersenhalter, ein Betrüger, also ein Verbrecher, sage ich jetzt mal, ersten Ranges, keine besondere Armee Gottes, die er sich da ausgesucht hatte, so nach dem Motto, das Beste, was Gott hat, hat er jetzt in die Bibel hinein manövriert. Nein, Menschen wie du und ich. und vielleicht noch ein bisschen drunter. Aber das Besondere war, Gott war da. Und er offenbarte sich immer in Herrlichkeit. Wir finden auch im Neuen Testament Begegnungen mit Gott. Ich habe es schon angedeutet, mit Labersäcken. Hier denke ich an Petrus, einer, der viel geredet hatte, aber wenn es konkret wurde, hat er gekniffen. Oder eine andere Person ist Nathanael, finden wir in Johannes 1, 46 bis 51. Und die Stelle lese ich nochmal vor. Da wird dann von Nathanael berichtet, er sprach zu ihm, zu Philippus, aus Nazareth. Was kann da schon Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und Nathanael antwortete, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen. Hier sind wir hineingenommen in das neutestamentliche Geschehen. Sprich Jesus mit seinen Jüngern und immer in Gemeinschaft, immer zusammen, nie allein, außer mit dem Herrn, mit seinem Vater. Seine Lehre war gelehrt in Gemeinschaft, in Beziehung, in Lebensteilen. Dass das Leben mehr ist als nur eine Predigt, das wissen wir alle. Predigten haben wir 100.000 Mal schon gehört, die meisten von euch vielleicht. Aber dass das gepredigte Wort ins Leben geht, dies geschieht durch das Miteinander, indem ich mein Leben investiere in die Beziehung der anderen. So hat es Jesus getan. Und dann mit Philippus, der begeistert war, entfacht war und dann unterwegs war. Und das ist immer der Schlüssel, wenn du begeistert bist von der Sache mit Jesus. Ihr lieben Täuflinge, wenn ihr begeistert seid von Jesus, dann wird das auch ansteckend sein, was ihr seid. Wenn ihr allerdings denkt, ihr macht einen Schritt und das war's, dann wird es bald aufhören mit dem Feuer Gottes in euch. Es hängt also somit schon mit uns zusammen. Philippus war begeistert, denn er hat Jesus gesehen. Er hat ihn kennengelernt und dann sprach er Nathanael an und sagte, hey, hier ist einer, der gut ist, der die Wahrheit kennt. Und er kommt mit, schaut sich das an. Und dann spricht Jesus zu ihm. Und vielleicht war es bei dir auch so. Unterwegs, irgendjemand hat gesagt, Jesus, der ist cool. Mit dem kannst du gehen. Und dann spricht Jesus zu dir und sagt, hey, ich meine dich, ich liebe dich. Ich will mit dir etwas anfangen. Er spricht zu dir, er berührt dich, er verändert dich. Und auch du wirst entfacht von ihm und begibst dich auf den Weg der Nachfolge. Und wodurch ist das passiert? Worte der Erkenntnis. Es war eine Geistesgabe, die Jesus gebrauchte. Und hier sind wir im Kontext der Gemeinde, ihr Lieben. Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat, die wir anwenden und die dann der Schlüssel sind dafür, dass jemand das Reden Gottes hört, der zum Beispiel die Bibel nicht liest und in einen Gottesdienst kommt, in eine Versammlung kommt oder am Arbeitsplatz und du lebst im Geist und wendest das an, was der Heilige Geist dir gegeben hat und es schneidet hinein und der Mensch hört Jesus. Überführt. Und dann sagt Jesus, du bist begeistert, du bist berührt, weil ich dich kenne. Und das ist gewaltig. Jesus kennt dich. Jesus sieht dich so, wie du bist. Und er sieht all die Dinge in deinem Leben, die andere vielleicht nicht sehen. Du wirst wahrgenommen von anderen. Du wirst vielleicht wahrgenommen in dem, wo du versagt hast, wo du gescheitert bist, wo du das Gefühl hast, mein Leben zerbricht oder es rinnt mir durch meine Hände hindurch, sag Gott, ich sehe dich. Und das ist mehr als deine Probleme. Es ist dich als Person wertvoll, so unendlich wertvoll, kreativ, voller Schönheit und Herrlichkeit, sieht dich unser Gott. Und dann sagt Jesus zu Nathanael, du wirst den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wisst ihr, was wir hier sehen, ist die Gegenwart Gottes, die keine Option ist, sondern sichere Gewissheit. Die Gegenwart Gottes ist keine Option, sondern sichere Gewissheit. In den Erfahrungsberichten, die wir hier im Neuen Testament und Alten Testament finden, und es sind weit mehr, ich müsste sicherlich 5 Stunden predigen, um nur einigermaßen zu erzählen, wovon Gott berichtet. Sie alle sind besonders, weil es Erfahrungsberichte sind mit dem lebendigen Gott. Menschen begegnen Gott. Und auch ihr seid Gott begegnet. Dass solche Erfahrungsberichte Hunger und Durst machen nach mehr. Und vielleicht sitzt du auch hier und sagst, Mensch, es ist trocken geworden in meinem Leben. Es ist so pflichtorientiert, mein Christsein, mein Leben mit Gott. Ich mache ja eigentlich nur noch meine religiöse Pflicht. Und wisst ihr, woran man das erkennt? Wenn Menschen nur noch kommen, weil sie müssen, zum Gottesdienst. Wenn Menschen die Bibel lesen, nur noch, weil sie müssen. Wenn Menschen nur noch beten, weil ihnen nichts anderes mehr einfällt. Hier merkt man, dass etwas trocken geworden ist in deinem Glaubensleben. Und hier fehlt etwas. Ich schließe zurück aus diesen Bibeltexten, die ich berichtet habe. Die Gegenwart Gottes ist verheißen. Sie ist nicht abhängig davon, ob du jetzt lieb oder böse bist. Sie ist da. Wir singen das in diesem alten Kirchenlied. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Ein Gut, ein Bewusstsein, das uns alle bewegt. Gott ist gegenwärtig. Jesus selbst sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Gegenwart Gottes ist verheißen. Sie ist undiskutierbar. Gott ist gegenwärtig. Die Frage, die sich stellt, ist, ob die Gegenwart Gottes dir bewusst ist und sie eine Relevanz in deinem Leben spielt. Und hier möchte ich auf 2 Personen zu sprechen kommen. 2 Personen, die gesalbt waren. Gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Geist war auf ihnen und er wirkte auch durch sie. Und trotzdem 2 Gabelungen in dem, wie ihr Lebensverlauf verlief. Das eine ist Saul. Wir finden diese Stelle in 1. Samuel 10, Vers 6. Dort heißt es, und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Saul. 2,50 Meter Latte. Ne? Also ein Mann, der über allen ragte. Wo gibt es 2,50 Meter Leute? Hier unter uns gibt es welche? Ist ja gut. Na, du bist nicht 2,50 Meter. Muss noch ein bisschen dran arbeiten. 2,50 Meter, Gott rief diesen Mann und der Geist Gottes kam auf ihn. Und was folgte dann? Der erste Sieg über die Ammonikiter, Kapitel 11. Beim 2. Kampf schon sein 1. Fehltritt ohne Umkehr. Es folgten weitere Fehltritte und die Folge, der Heilige Geist wich von ihm, er verlor seine Berufung. So lesen wir in Kapitel 15. Dann erfolgt die Salbung Gottes erneut. Gott ruft ein 2. Mal. 1. Samuel 16, Vers 13. Der Geist des Herrn geriet über David. Und er war auf ihn. Und ihr Lieben, wenn ihr so ein bisschen nüchtern Deutsch seid, lest bitte die Stelle mit David, ne? Der so ausgetickert ist im Heiligen Geist, dass seine Frau sagte, hey Alter, du hast eine Meise. Bist ja wohl nicht ganz frisch in der Birne, oder was dir? Ich vergesse dich oder so, ne? Kann mal passieren, wenn der Heilige Geist übereinkommt, dass man springt und tanzt wie ein Mastkalb. Ihr Bauern, falls es welche hier gibt, ihr wisst, dass Mastkälber ganz schön verrückt durch die Gegend springen können. In Ostfriesland gibt es mehrere solche Viecher, die dann durch die Gegend springen. Beide hatten den Heiligen Geist empfangen. Beide hatten die Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, das war undiskutierbar. Der Geist des Herrn kam auf sie. Dann lesen wir aber 1. Samuel 19, Vers 9. Saul versucht, David zu töten, und David spielt, und der böse Geist weicht. Was für ein Unterschied. David mit seiner Klampfe in der Hand, Mucke für den Herrn, ihr lieben Lobpreiser, und der böse Geist weicht. Was für eine frische Salbung der Gegenwart Gottes haben wir im Lobpreis durch Instrumente, die zur Ehre Gottes spielen und die ihn verherrlichen. Ich habe es immer wieder erlebt, in der Gegenwart, wo wir den Herrn preisen, weichen finstere Mächte. Und es geschieht Befreiung, es geschieht Offenbarung, es geschieht die Herrlichkeit Gottes, die sich wie ein Himmel aufreißt. Und ihr fragt, ihr Lieben, das ist keine Frage des Stils, das ist nicht Hillsong. Auch wenn ich Hillsong mag oder Gandersheim Live, gute Musik, guter Lobpreis. Sondern es ist Lobpreis. Das kann auch ein Kirchenlied sein. Oder aus dem Pfingstjubel. Gegenwart Gottes. Was war der Unterschied zwischen einem Saul und einem David? Die Gegenwart Gottes war verheißen. Sie war nicht diskutierbar. Auch für Saul nicht. Was Saul fehlte, war die Bereitschaft, sich auf den Herrn einzulassen. Ich möchte mal sagen, das Problem, unser Problem, ist nicht die fehlende Gegenwart Gottes. Es ist mehr das Problem, dass wir die Gegenwart Gottes nicht halten können, indem wir sie beachten und auf das hören, was er sagt und will, was er will, und darum Trugschlüsse treffen. Handlungen, die außerhalb der Atmosphäre des Geistes sind. Ich möchte mal sagen, der Fehler bei Saul waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war der fehlende Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, denn er hatte das Wort und es war ihm auch klar geboten, was er tun sollte. Und das zweite war eine ideologische Geschichte, die vielleicht auch hinter dieser Gehorsamsverweigerung steckte. Ich will sie mal nennen, Machbarkeitswahn. Und ich glaube, in dieser Atmosphäre befinden wir uns hier in Europa durchaus, der sogenannte Machbarkeitswahn, dass wir immer noch dem Irrtum verfallen sind, wir könnten alles selbst. Wir könnten alles selbst in eigener Kraft tun. Und wir wissen, Gott lässt keine Konkurrenz zu, das sprechen wir in den 10 Geboten auch aus. Du sollst keine Götter haben neben mir. Konkurrenz vor Gott ist nicht akzeptabel. Wo eine Konkurrenz sich gegenüber Gott aufbaut, zieht der Heilige Geist von dannen. Und wenn der Heilige Geist von dannen zieht, dann ist der Himmel geschlossen, weil du die Atmosphäre Gottes nicht mehr verstehst. Das Wort sagt, der Heilige Geist macht lebendig. Du kannst das Wort haben, aber nicht das Leben. Du kannst das richtige Bekenntnis haben, aber nicht den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist kannst du betrüben. Und wenn du den Heiligen Geist betrübt hast, verlierst du den Bezug zu der Gegenwart Gottes. Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben und komme dann langsam zum Schluss, so zum Trost für euch. Wobei, ich könnte noch 2 Stunden weiter predigen, aber die Sesener wissen das. Ich bin nicht der Prediger der Kürze, sondern ich liebe es, lang das Wort Gottes zu verkündigen. Wir wissen, aus Johannes 17 wissen wir, dass Gott möchte, dass Friede und Einheit unter uns ist. Einheit, die wir irgendwo auch ersehnen und wo wir auch verpflichtet sind, im Gehorsam uns da auch zu bemühen. Einheit von Christen. Ihr Lieben, ihr seid alles wahrscheinlich schon langstehende Christen. Ihr wisst, auch wir Christen kriegen das nicht immer so gut hin, eins zu sein, oder? So der Dickkopf, da ist manchmal stärker als so der Wolle, Friede zu haben. Ich möchte euch mit in das Gebet nehmen vor von Jesus, in Johannes 17 niedergeschrieben, Johannes 17 ab Vers 20 bis 22. Jesus betet: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Es geht also um die Einheit des Glaubens und es ist Jesus wichtig, dass wir eins sind, wir Christen. Übrigens auch konfessionsübergreifend, denominationsübergreifend, was wir ja manchmal gerne vergessen wollen. Ne? Jesus betet für die Einheit, aber jetzt geht es darum, wie kommt sie zustande? Indem wir uns einigen auf dem untersten Level. Wir schließen einen Kompromiss und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, hier steht etwas anderes. Hier steht, ich gebe ihnen die Herrlichkeit, damit sie eins sind. Der Unterschied ist nicht das Bestreben nach Einheit, sondern die Herrlichkeit Gottes, die Einheit wirkt. Und diesen Umkehrschluss möchte ich in euch reinsehen. Wenn denn Gott gegenwärtig ist unter uns und der Heilige Geist auch uns offen hat, sprich, wir sind sensibel für sein Wirken, denn geschieht Einheit, weil er da ist. Dann geschieht Frucht, Lebensveränderung, weil er da ist. Nicht, weil du jetzt sagst, ich muss jetzt die Geistesfrüchte leben. Also jetzt bin ich immer lieb. Ich bin immer freundlich. Wenn der Geist Gottes durch Herrlichkeit Gottes in dir ist, geschieht Einheit und geschieht Frucht des Geistes. Und ich möchte euch Täuflinge das mitgeben. Das Werk Gottes in euch ist sein Werk, nicht euer Werk. Man kann Reich Gottes nicht in eigener Kraft bauen. Man kann Lebensveränderung nicht in eigener Kraft wirken. Das hat er sich zur Aufgabe gemacht durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ihr tun könnt, ist, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt bei euch. Dass der Heilige Geist in euch bleibend ist. Und dafür könnt ihr wohl etwas tun. Zum Beispiel, indem ihr gehorsam seid. Ihr lasst euch taufen. Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Gott hat es geboten, also tue ich es. Gott fühlt sich wohl in der Gegenwart von Menschen, die dem Wort Gottes gegenüber Respekt zeigen, indem sie gehorsam sind und es nicht für leicht befinden. So nach dem Motto, naja, Gott wird es ja schon nicht so krumm nehmen mit seinem Wort. Dann hat er sich halt mal ein bisschen anders überlegt und ich fühle mich gerade so schlecht. Gehorsam ist ein Wert und Gott wird es segnen. Das zweite ist eine Kultur der Freiheit in uns. Sprich, indem ich vergebe, wo Leute mir wehgetan haben. Die Bibel sagt, gehe du als Erster hin und bitte um Vergebung. Auch wenn du nicht schuld bist. Das dritte ist, das Wort Gottes in einem selbst zu tragen und zu leben und sich senden zu lassen, indem man es isst und trinkt. Und das, was da herauskommt aus dem Wort Gottes, wird dich schon verändern. Ich möchte das mit einem Wort ausdrücken. Die Atmosphäre, die im Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber in uns entsteht und die dadurch entsteht, dass der Heilige Geist bleibend in dir ist, nennen wir Glauben. Glaube ist die Verbindung zwischen deiner Welt und der Welt Gottes. Deine Welt mag frustrierend sein. Deine Welt mag geprägt von Krankheit sein. Deine Welt mag geprägt von schlechtem Wetter und Regen sein. Deine Welt mag davon geprägt sein, dass du Schulden hast und sie abtragen musst. Die Welt Gottes ist voller Möglichkeiten. Unmöglich ist bei Gott ein unmögliches Wort. Gott kann. Gott kann immer. Gott ist nie in irgendeiner Weise überfordert. Gott ist nicht überfordert durch Deutschland. Gott ist nicht überfordert durch den Harz und auch nicht durch die Pfingstgemeinden. Durch uns. Gott kann. Was du brauchst, ist den Lift Gottes zu erklimmen und du lässt dich nach oben fahren und du siehst im Himmel, was Gott kann. Und wenn du dann oben in den himmlischen Sphären bist, und das geschieht zum Beispiel im Lobpreis, im Bekennen, im Gehorsam, dann schaust du dir die Probleme an, die dich umgeben. Und ich garantiere dir etwas. Du hast eine ganz andere Perspektive. Hier oben in Clausthal-Zellerfeld sieht man die Dinge schon ganz anders. Ihr seht bei uns unten, was noch tief verregnet, in Seesen-Gandersheim glaube ich auch. Wir sind hier hochgefahren und es wurde Licht. So ein klein bisschen zumindest. Ne? Ihr Clausthaler müsst noch ein bisschen mehr beten und ein bisschen mehr noch tun, dass es mehr wird, dass der Himmel sich aufreißt. Es ist Licht und so ist es, wenn du aus der Gegenwart Gottes deine Situation anschaust. Wirst du feststellen, unmöglich ist ein unmögliches Wort. Was passiert dann mit dir? Gott wird dich gebrauchen können, über das Sichtbare hinaus zu handeln. Sprich, du siehst, in deiner Gemeinde sind nur 10 Kids, Kinder, Jugendliche. Und du sagst, Mensch, wir werden nie wachsen, es werden nie neue Jugendliche dazukommen. Hast du vielleicht auch 10 Jahre so erlebt? Jetzt lässt du dich mit dem Lift Glaube nach oben ziehen und siehst aus der himmlischen Atmosphäre die Dinge und dann siehst du, Gott kann durch seinen Geist Steine aufwecken, dass sie schreien und den Herrn verherrlichen. Heißt es irgendwo. Gott lenkt Herzen wie Wasserbäche. Für ihn kein Problem, Jugendliche zu sammeln, Kinder zu sammeln, Erwachsene zu sammeln, bodenständige, echte Harzer zu sammeln in der Gemeinde Jesu, dass sie Bock haben, Jesus anzubeten und zu verherrlichen und ihm die Ehre zu geben. Gott kann. Das Problem ist, er will es durch dich tun. Aber wenn du immer hier unten sitzt und die Probleme schön miteinander anschaust, dann wirst du einen Frust nach dem anderen schieben und es wird dir schlecht gehen. Du wirst allerlei Krankheit haben und du wirst das Gefühl haben, dieser Tag ist schon zu Ende, bevor er angefangen hat. Aber wenn du ihn aus Gottes Perspektive siehst, siehst du, Gott kann. Und es wird dir ein gutes Gefühl geben. Und du wirst die Schritte tun können, die Gott mit dir gehen will. Atmosphäre des Himmels, Gegenwart Gottes. Ich möchte euch einladen, die Gegenwart Gottes zu suchen. Und umzukehren, wo Ungehorsam, wo vielleicht auch Misstrauen Gott und seinem Wort gegenüber dein Denken geprägt hat. Und es ist Bestandteil unserer Kultur, Gott gegenüber misstrauisch zu sein. Es ist Bestandteil unserer Kultur, Gott gegenüber misstrauisch zu sein. Deswegen ist es so schwer, Gott zu vertrauen, weil wir müssen ein bisschen wieder unsere Kultur, wieder unsere Nation aufstehen und positiv denken. Optimistisch. Ein Christ ist optimistisch. Könnt ihr dazu ein Amen sagen? Amen. Ja? Okay. Halleluja. Ich möchte euch das mitgeben. Lasst uns gemeinsam dem Herrn vertrauen, dass er durch uns sein Reich baut. indem wir uns aufmachen, die Gegenwart des Herrn zu suchen, sie zu schätzen und sie zu pflegen, indem wir den Heiligen Geist nicht betrüben, sondern dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt. Und das ist das, was ich euch mitgeben darf. Die Taufe ist ein Schritt, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt. Und ihr werdet es spüren, dass sich der Heilige Geist halten kann bei euch, hängt damit zusammen, dass ihr im Gehorsam dem Wort Gottes eure Schritte geht, die Gott euch zeigt durch sein Wort, was einschließt, dass ihr sein Wort lesen solltet und ihn bittet, dass er kommt. Somit das Sichtbare als Gehorsam muss gefüllt sein mit dem Unsichtbaren, sprich dem inneren Wunsch und dem Hunger nach seiner Gegenwart, dem Heiligen Geist. So wird es Frucht tragen in eurem Leben und ihr werdet ein ansteckendes Christsein leben, was andere begeistert. Lasst uns doch aufstehen, ich möchte noch beten mit uns. Vater, das brauchen wir, dich, deinen Heiligen Geist, deine Gegenwart. Wir sind satt, einfach Dinge aus eigener Kraft zu tun, weil sie eigentlich gar nicht funktionieren. Das haben wir jetzt in 500 Jahren evangelische Kirchengeschichte in Deutschland gemerkt. Wir brauchen dich mehr als alles andere. Und ich danke dir jetzt für deinen Heiligen Geist, der jetzt hier ist und der auch überführt. Und ich spüre, der Heilige Geist überführt jetzt in diesem Moment. Und wenn du überführt bist, möchte ich dir sagen, geh nicht aus diesem Raum oder aus dem Tagesgeschehen heraus, bevor du die Dinge klärst, wo der Heilige Geist dich überführt hat. Vater, ich segne jetzt meine Geschwister und ich bete, dass Reich Gottes kommt in Herrlichkeit, wie du es verheißen hast. Ich segne die Täuflinge jetzt im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du mit ihnen bist und sie füllst mit Herrlichkeit. Auch für diesen Schritt danke ich dir, sie waren dir gehorsam. Und du wirst es jetzt mächtig segnen, Halleluja, mit Strömen des Segens, nicht des Regens, sondern des Segens von dir im Namen Jesus. Danke, dass du hier bist und diesen Tag zu einem Fanfarenstoß des Sieges Gottes machst. Sichtbar, hörbar, erlebbar, über diesen Ort hinaus, der erschallt laut, dass der Herr Sieger ist und gekommen ist und die Starken zum Raube hat. Ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass dein Wort jetzt das tut, wozu du es bestimmt hast. Es wirkt in uns Glaube und Vertrauen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Gott segne euch.